Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und meinen heutigen Gast kennen alle, wirklich alle, als einen der Sprecher der Tagesschau. Aber in dieser Funktion habe ich ihn eigentlich nicht eingeladen, denn er ist weit mehr als Tagesschausprecher. Er ist ein vielgelesener Autor, Spiegel-Bestseller-Autor, hat mehrere Spiegel-Bestseller verfasst. Und zwar, das ist ja sehr ungewöhnlich, sowohl auf der Romanseite als auch auf der Sachbuchseite. Oft heißt es ja, wenn einer ein Sachbuch geschrieben hat, ist er eigentlich für die Romane verbrannt. Und wenn einer einen Roman geschrieben hat, kann er auch mal ein Sachbuch schreiben, aber dann da auch so erfolgreich ist. Er hat beides geschafft. Und er kennt sich natürlich qua Beruf sehr, sehr gut aus mit Kommunikation, gerade mit politischer Kommunikation. Das ist ja in diesem Podcast eines der Hauptthemen, weil der Kanzler so kommuniziert, wie er kommuniziert. In seinem neuen Buch Glück im Unglück spricht er im ersten Teil, und das fand ich interessant, und deswegen habe ich ihn eingeladen, weil ich finde, es ist eine gute Erkenntnis, und es führt uns gleich zu Olaf Scholz. Er spricht in seinem ersten Teil dieses Buches von einem panischen Zeitgeist, ne, von Debatten, die dann zum Teil apokalyptisch geführt werden in Deutschland. Und da muss man natürlich jetzt mal gucken, was hat dieser panische Zeitgeist eigentlich mit dem Credo, mit dem Leitcredo von Olaf Scholz, dem ersten Scholz'schen Gesetz zu tun, das da heißt, wir sind nie beleidigt, also mit wir meint er sich, wir sind nie beleidigt und wir werden nie hysterisch. Darüber spreche ich jetzt mit Konstantin Schreiber. Lieber Konstantin, das ist schön, dass du da bist heute. Du musst einmal für alle die dich aus der Tagesschau kennen und denken, der macht den ganzen Tag diese Tagesschau, einmal sagen, das ist tatsächlich ein Teil deiner beruflichen Tätigkeit, wahrscheinlich nicht mal der Hauptteil, ne?
Na, kommt drauf an, nach welchem Maßstab man das beurteilt. Also ich lebe deswegen in Hamburg unter anderem und
sonst würdest du nicht in Hamburg leben?
Wir sind von Berlin nach Hamburg gezogen, okay. Also wegen des Jobs. Also ja. Sonst, wenn das jetzt nicht so eine zentrale Rolle in meinem Leben spielen würde, hätte man das im Zweifel nicht gemacht. Also es dreht sich schon alles darum, und ich glaube auch die Tätigkeiten, die ich ansonsten tue, hätten ohne das nicht diese Durchdringung oder auch nicht Relevanz oder vielleicht auch nicht Aufmerksamkeit. Also es hängt schon alles mit der Tagesschau zusammen. Gleichwohl, ja, also gerade diese vielen Bücher, die ich ja inzwischen tatsächlich geschrieben habe, sind für mich auch ein Hauptstandbein. Das ist sicher so. Ja.
Viele Bücher, wie viele sind es jetzt?
Ich glaube 10. Ich habe aber nicht gezählt, aber ich glaube 10.
Angefangen aber tatsächlich, wie ich es gesagt habe, mit Sachbüchern aus deiner Zeit, als du vor allen Dingen im Nahen Osten gearbeitet hast, ne?
Genau, also bisher war der Schwerpunkt eindeutig Nahost, Islam, Integration, wenn man das so als Trias benennen möchte. Und ich habe mich tatsächlich jetzt mit, du hast schon erwähnt, Glück im Unglück, so ein bisschen weiterentwickelt und eigentlich fast so ein bisschen den Blick geweitet, ne? Also wie ist das mit Nachrichten in Zeiten von Dauerkrisen? Wie kann man da resilient werden, wenn um einen herum permanent gefühlt die Welt untergeht und trotzdem glücklich sein? Ja, also ich glaube, da geht es mir nicht anders als vielen anderen Menschen gerade, die so ein bisschen das Gefühl haben, du meine Güte, es ist ja schon alles schrecklich, sobald man den Fernseher anschaltet. Wie gehe ich damit um?
Und dann die Frage ist, wie gehen Politiker damit um? Dieser panische Zeitgeist, wo ist der dir zum... Also mich hat das ja angesprochen, weil ich das Gefühl habe, das ist Deutschland immer schon so gewesen. Dass wir neigen ja dazu, bei jeder Sache davon auszugehen, das ist jetzt das Ende der Welt. Also einfachstes Beispiel, direktes in meinem direkten Umfeld, als es dann losging mit dieser Frage im vergangenen Jahr, kommen wir über den Winter mit genügend Gas? Da dachte ich, naja, also klar, die Frage kann man schon mal stellen, aber da werden die Leute jetzt ja nicht hysterisch reagieren. Dann erzählten mir meine Eltern, dass sie sich 2 Heizstrahler gekauft haben, und am nächsten Tag erzählten mir meine Schwiegereltern, dass sie sich 2 Heizstrahler gekauft haben. Und irgendwie am Ende hatten 600.000 Deutsche sich Heizstrahler gekauft, wo ich gedacht habe, boah, was ist denn mit diesem Land los? Wieso kann man nicht mal mal so ein bisschen zuwarten, ne? Ärzte erzählen das auch, dass die Deutschen wie kein anderes Land zum Arzt rennen bei den kleinsten Anzeichen von irgendwas. So nach dem Motto, Gott, das könnte ja auch was ganz Schlimmes sein.
Ist das so? Ja. Im Vergleich zu anderen Ländern, okay.
Denk mal daran, ich könnte jetzt viele Geschichten von Eltern erzählen, die mit ihren Kindern dann zum Kinderarzt gehen und dann Notaufnahme. Mein Kind hat 38,2 Grad. Und dann fragt der Arzt, oh Gott, wie lange denn schon? Ja, seit 4 Stunden. also ein bisschen, hast du rausfinden können, woher kommt das? Wo kommt diese apokalyptische Sichtweise? Das sind ja 2 Fragen
jetzt schon fast gewesen. Also wann hat es angefangen und woher kommt es?
Genau.
Wenn ich das nochmal auseinanderdrösel. Mir ging das schon eine ganze Weile so, auch beim Schreiben eben des Buches, dass ich mich so zurückversetzt habe und auch überlegt habe, also ich werde 44 in ein paar Wochen, also habe Ende der 90er angefangen zu studieren. Und wenn ich da an diese Zeit zurückdenke, gerade so in meinen 20ern, so wie jetzt die Aktivisten, die draußen sich auf die Straße kleben, teilweise sind sie auch noch jünger und so weiter, da war das nicht so. Also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir von diesem panischen Zeitgeist getragen waren, sondern ganz im Gegenteil. Also wir waren eine ganz optimistische Generation. Wir haben alles falsch gemacht natürlich, wenn man so will. Wir sind viel geflogen, wir sind gereist, wir haben gedankenlos sind wir mit Ressourcen umgegangen, haben gefeiert, haben auch uns wenig Gedanken gemacht um Gendern, Geschlechter, Binarität und ähnliche Dinge. Also das alles spielte in unserer Wahrnehmung und unserem Alltag damals halt überhaupt keine Rolle. Und wir waren aber ziemlich glücklich damit. Das heißt ja nicht, dass es gut war. Und also ich will das jetzt gar nicht als oberstes Ziel darstellen, so wie meine Generation damals zu leben. Ich glaube, sicherlich kann man an sehr vielen Stellen diskutieren und sollte man auch kritisch drauf schauen, wie weit war das vielleicht auch nicht verantwortungsbewusst. Das würde ich rückblickend auch so durchaus kritisch einordnen. Aber wir waren nicht getragen von einem panischen Zeitgeist. Also wir waren die Zeit nach der Wende. Ich habe in Passau studiert. Studenten aus allen Teilen Deutschlands, die da zusammengekommen sind, sehr zukunftsoptimistisch. Mhm. Wir waren auch schaffensfroh. Wir haben gedacht, so durch Leistungen können wir unser Leben in die eigene Hand nehmen. Also ich kann das in meiner Rückschau auf diese Zeit überhaupt nicht sagen, dass Deutschland damals für mich ein Land des panischen Zeitgeistes war. Das
hat irgendwann später angefangen. Genau, weil es keinen Grund gab, Panik zu haben?
Na gut, ich glaube Grund, wenn man ihn gesucht hätte, hätte es in der Historie wahrscheinlich immer gegeben. Mhm. Ne? Also das Ozonloch gab es ja auch schon Ende der 90er und damals war es größer als heute. Also da hätte man auch sich irgendwohin festkleben können oder Kühlschränke zukleben oder irgendwas, um FCKW-Ausstoß zu stoppen. Es gab auch Kriege, es gab, damals war die Armut, gab es mehr Menschen anteilig in Armut als heute. Also es hätte auch da einen Grund zur Verzweiflung gegeben angesichts des Elends auf der Welt. Auch da, um Gottes Willen will ich gar nicht sagen, es ist besser, die Augen davor zu verschließen und einfach die Nacht durchzufeiern. Überhaupt nicht, aber also ich glaube, da prallen zwei innerhalb von diesen 20 Jahren seitdem zwei total gegensätzliche und extrem unterschiedliche Lebensweisen aufeinander. Wie gesagt, wir damals, Zeit des Guido Mobils, ne? Guido Westerwelle, der damals in diesem quietschgelben Ding durch die Lande fuhr, die Spaßgeneration, so wurde sie ja auch genannt. Also ein totaler Gegenentwurf, sicherlich auch mit lauter Dingen, die man kritisieren kann. Aber ich finde eben dem gegenübergestellt eine Generation heute, die verzweifelt, also ich habe auch in den Tagesthemen, ich schilder das auch im Buch Glück im Unglück, da einen Beitrag gesehen, wo wir junge Menschen befragt haben, wie sie in die Zukunft blicken. Die sind teilweise in Tränen ausgebrochen vor der Kamera. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Wo ich auch denke, was ist das für ein Aktivismus, der junge Menschen in die Verzweiflung treibt? Das kann ja nicht das Ziel sein. Weil es ist, was ich eingangs sagte, ich glaube, wenn man suchen will und suchen wollte, hätte man immer was gefunden, wo man sagen kann, jetzt ist alles aus. Ja, es gibt keine Hoffnung mehr. Das hat schon was mit einer Perspektive und mit einer Einstellung und mit so einem komischen Mainstream zu tun, der sich da etabliert hat.
Und vielleicht auch mit dem Gefühl, dass zum ersten Mal der eigene Wohlstand bedroht ist. Es gibt eine interessante Statistik, dass seit 1820 jede Generation, sag mal, im Westeuropa, jede Generation es besser hatte als die Generation vor sich.
Jetzt habe ich mich am Wasser verschluckt.
Und dass jetzt zum ersten Mal man das Gefühl hat, also mir geht das so, dass ich denke, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass es meine Kinder besser haben als unsere Generation? Ist das vielleicht der entscheidende Punkt, dass man merkt, es kommt, also das eine war, man konnte sagen, oh Gott, man konnte sich schon über Umweltschäden, schon damals hätte man hysterisch werden können, über den Hunger in der Welt, über die Ungerechtigkeit in der Welt im eigenen Land, über Kriege, die es überall gab. Nur hat uns das alle nicht selbst betroffen. Und jetzt, wo es uns selber betrifft, gibt es dann sowas wie nackte Angst oder Panik?
Aber hast du das wirklich ganz konkret auf deine Kinder, wenn ich mal so fragen darf? Dass du glaubst, deine Kinder werden es nicht mehr so gut haben wie du?
Alle hatten es besser. Jede Generation hat es besser als die Generation davor. Und ich glaube, da würde ich jetzt mal Fragezeichen hinter. Und die Frage heißt natürlich, da hast du einen Punkt, was heißt besser? Also heißt es besser, noch mehr Reisen, noch größere Häuser, noch mehr Urlaub und so weiter? Was heißt besser? Das stimmt, darüber können wir diskutieren. Was heißt besser?
Und ich tue mir da so schwer mit, also ich kenne diese, wie soll man sagen, Aussagen oder diese Diskussion darum natürlich genauso. Ich habe das für mich auch schon ein paar Mal gedanklich durchgespielt. Ich finde es aber so schwer, das herunterzubrechen auf die Generation, weil ich glaube, ein Teil dessen ist ja auch, also diese Angst ist ja auch Ausfluss der Unsicherheit aus den vielfältigen Möglichkeiten, die es gibt. Also früher waren, glaube ich, Wege wesentlich klarer vorgezeichnet und man wusste mehr. Also wenn ich das mache, dann passiert das. Und wenn ich beim Hamburger Abendblatt anfange als Redakteur,
dann höre ich da auf. Wenn ich bei der Tagesschau bin, sowieso.
Bei der Tagesschau, genau, dann bin ich da bis 65 und so weiter. Genau. Also das, ich glaube, das ist ein großer Teil dieser Angst, dass Wege heute nicht mehr so klar sind. Ich weiß aber gar nicht, auch da sträube ich mich dagegen, ist das jetzt schlechter oder, also ich sehe auch da irgendwie immer noch eher eine Welt von noch mehr Möglichkeiten. Mhm. Also es ist ja viel selbstverständlicher heutzutage noch als zu meiner Generation zum Beispiel selbst als Schüler im Ausland zu studieren. Das gab es bei mir Mitte der 90er auch. Wir waren, glaube ich, 5, 6 oder so in meinem Jahrgang, die ins Ausland gegangen sind. Aber das war trotzdem immer noch, das war schon immer noch was Besonderes. Heute ist es ja total normal, dass junge Menschen zu jeder Zeit ihres Lebens mal hier sind, mal dort sind. Auch Berufsmöglichkeiten, Einstiegsmöglichkeiten irgendwo. Ja, es ist nicht mehr so klar, wenn ich das mache, dann passiert das. Aber andererseits ist vieles auch möglich, was früher so nicht möglich gewesen wäre.
Aber woher kommt denn die Panik der Deutschen? Vor was?
Tja, also ich habe natürlich damit drüber Gedanken gemacht und meine Erklärung ist tatsächlich, also sind zwei. Das eine gilt im Grunde allgemein für, wenn man so will, eine globale Generation. Das andere, glaube ich, ist schon ein bisschen spezifisch deutsch. Das eine ist die Macht der Algorithmen, ganz klar für mich. In einer Zeit, wo Algorithmen mich mit mehr von dem versorgen, was ich ohnehin konsumiere, wenn ich einmal in die Falle der negativen Nachrichten und des Pessimismus getappt bin online, werde ich zuverlässig permanent mit dem versorgt, was mindestens genauso schlimm ist, wenn nicht noch schlimmer. Da gibt's ja ganz interessante Untersuchungen zu. Unter anderem, ich habe mal diesen Hamburger Mediendialog vor 2, 3 Jahren hier moderiert. Da war eine Wissenschaftlerin aus den USA da, Tufeschki oder hieß sie, wisst ihr mal nach. Also die hat aber genau dazu, und das hat sie da ausgeführt, geforscht. Das hat sie bei dieser Veranstaltung erklärt. Und das war für mich tatsächlich hochspannend, weil die Untersuchungen gemacht haben, wenn man bestimmte Nachrichten bei YouTube, Facebook, Twitter und so weiter sich anschaut und dann immer auf die empfohlenen Inhalte geht. Was passiert dann? Mhm. Und sie konnte halt zeigen, dass es immer extremer wird. Also ich habe das konkrete Beispiel nicht mehr ganz genau im Kopf. Es ging um irgendeine Nachrichtenlage in den USA. Die haben sie sich bei YouTube angeschaut und haben dann immer nur auf die weiter empfohlenen Inhalte geklickt. Und irgendwann waren sie bei ganz düsteren Nazi-Gruppen in den USA, die Regierung stürzen wollen. Also es wurde immer extremer. Und ich glaube, das hat schon... Das darf man nicht unterschätzen. Also klar, wir gucken immer noch Tagesschau, wir lesen auch noch eine Zeitung, aber viele von uns konsumieren Nachrichten in der U-Bahn, auf dem Handy, irgendwo unterwegs. Und da glaube ich, ist es sehr gefährlich, dass dieser Sog des Negativen einen erfassen kann. Da gibt es ja auch einen neumodischen Begriff für Doomscrolling, tatsächlich ein Krankheitsbild. Menschen, die aus diesem Sog gar nicht mehr herausfinden, die Bluthochdruck bekommen, vermehrt Stresshormone ausschütten, Angstzustände, etwas, was es früher nicht gegeben hat. Da gab es die Tagesschau, anschließend gab es eine Familiensendung. Im Abendblatt gab es die Nachrichtenseite und da gibt es auch noch einen Kulturteil.
Genau.
Also ich werde nicht permanent mit dem Horror...
Stimmt, das ist ein guter Punkt. Die Mischung macht's da, genau.
Die Mischung macht's und die gibt's online so, also nicht. Ich muss mich da anstrengen. Genau. Ja, wenn ich mich dem hingebe, was mir da so präsentiert wird, dann wird's düster. So, das ist sozusagen das Allgemeine und ich glaube schon, auch das beschreibe ich in dem Buch so ein bisschen oder nenne das Inshallah-Prinzip, weil ich das aus dem Nahen Osten kenne, wo ja vieles überhaupt nicht gut funktioniert, aber die Menschen eine erstaunliche Gelassenheit haben. Ne? Mhm. Ich habe da so das Beispiel genannt, wenn man im Nahen Osten auf den Bus wartet und der Bus kommt nicht, dann sagen die Leute, inshallah kommt der Nächste. Ne? Also in Deutschland wird man sagen, der Bus kommt nicht, es kommt auch nie wieder einer. Ja? Das ist so der etwas überspitzt kulturelle Gegensatz. Und da habe ich mich auch gefragt, woher kommt denn das? Inshallah ist jetzt ein religiöser Ausspruch, ich glaube, das hat aber gar nichts mit Religion zu tun, sondern ich glaube tatsächlich, das ist so meine Laien- oder küchenpsychologische Sicht drauf, dass diese extreme historische Zäsur durch den Zweiten Weltkrieg in Deutschland, dass man das mal erlebt hat als Land, dass es echt richtig aus sein kann. Mhm. Dass die kohlenden Trümmer nur noch da liegen, dass die Männer tot sind, dass wirklich alles zusammenbricht. Das ist so eine zivilisatorische Zäsur, die viele Länder so krass nicht erlebt haben und die auch zum Beispiel Länder im Nahen Osten nicht erlebt haben. Wenn man in Ägypter fragt oder sagt, ja Mensch, das ist ja ganz schön Mist hier alles, ne? Mhm. Also 3% Bevölkerungswachstum, zu essen gibt's nicht mehr, der Strom fällt aus, dann sagen die so, naja gut, vor 5000 Jahren haben wir die Pyramiden gebaut, dann kamen die Franzosen, die gingen wieder, dann kamen die Briten, die gingen auch wieder, es geht mal auf und mal ab. So, das ist, und also man sieht sich eher in so einem historischen Kontinuum mit Aufs und Tiefs, aber nicht mit so einer, diese nationale Zäsur, dieses Trauma, das ist echt richtig zusammenbrechen kann, das glaube ich schlummert da noch weiter und man denkt irgendwie, wenn man nicht ganz doll aufpasst,
Dann
kollabiert wieder alles, ja.
Und inshallah das ist ein schöner Übergang zu Olaf Scholz, weil das ist die Strategie von Olaf Scholz, oder? Also wir werfen ihm vor, dass er so manchmal so ein bisschen unbeteiligt wird, dass er die Ruhe behält. Aber an sich ist das ist dieses Inshallah-Prinzip. Er sagt ja selber von sich, dass er durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Und das wird ihm aber in Deutschland, und vielleicht liegt es daran, dass wir so sind, wie du es eben beschrieben hast, wird ihm das sozusagen als Nachteil aufgelegt, was ihm vielleicht in anderen Ländern ruhig, besonnen, ein Vorteil wäre. Wie findest du diesen Spruch?
Jetzt muss ich mich outen als unwissend, in welchem Zusammenhang hat er das denn gesagt?
Das ist das erste Scholz'sche Gesetz, das kriegen seine Mitarbeiter. Aha. Wenn Olaf Scholz ein Mitarbeiter, also in Hamburg war das sogar so, ich weiß nicht, ob es noch ein Bundeskanzleramt, die arbeiten ja lange mit ihm zusammen, da stand so bei einigen so ein Schild auf dem, also wie in so ein rahmendes Schild, erste Scholz'sche Gesetz, schwer auszusprechen.
Das steht da wirklich.
Erste Scholz'sche Gesetz, wir sind nie beleidigt, wir sind nie hysterisch. Das heißt, Olaf Scholz hat sich auch nie, weiß nicht, ob sich bei euch schon mal beschwert hat, er beschwert sich nicht bei Medien über die Berichterstattung, also er selber nicht. Kann sein, dass es mal so hinten rumläuft. Der
Pressesprecher ist ja noch nicht gerade mit Samthandschuhen.
Aber also beschwert sie auch nicht. Ja, also so richtig beschwert sie nicht. Und das andere ist halt...
Das wäre ja noch schöner, würde ich sagen, ehrlicherweise.
Naja, also, aber das gibt es ja, ich weiß nicht, ob das bei euch vorkommt, aber ich habe das schon, da gibt es schon mal Hinweise, dass also der Herr Ministerpräsident oder das, hat es dort schon mal gegeben, aber bei ihm nie. Und er ist halt nie hysterisch. Das heißt, er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen.
Aber trotzdem muss man ja sagen, der Spruch ist ja dann schon wieder, also wenn er da wirklich von sich im Pluralis Majestatis...
Nein, wir im Sinne von das Team Olaf Scholz, das meinte. Also meine Mitarbeiter und ich, wir sind nicht beleidigt.
Also weil du eingangs gesagt hast, er meint sich.
Nein,
also,
okay. Nein, er meint natürlich.
Da habe ich natürlich gedacht, das wäre dann ja wieder so ein bisschen typisch. Dass, also genau das, so dieses etwas blasierte, abgehobene, was er leider, ich kenne ihn gar nicht, ich habe ihn noch nie getroffen, was er aber ja leider so ein bisschen ausstrahlt. Und das wäre so mein Gedanke dazu. Also wie gesagt, noch mal als jemand, der ihn noch nie, ich habe ihn einmal getroffen. Doch, oh Gott. Jetzt kommt's raus.
Ja, siehste?
Das war 2004. Einer der ersten Politiker, weiß ich noch, damals bei N24. Und der war für eine Schalte da und ich sollte ihn verkabeln.
Okay.
Das hat ihm gar nicht gefallen. Ne?
Du erlebst ihn ja oft und diese Ruhe ist dann etwas, was dich eher stört? Was du sagst, weil du sagst, es wirkt so ein bisschen blasiert.
Ich wollte gerade sagen, also weil ich wäre ja total bei ihm und fände das auch, oder finde es als Prinzip richtig. Aber das, also wenn ich ihn so sehe vor der Kamera auf dem Schirm, das strahlt er, ja, er strahlt Ruhe aus, aber eher in so einer etwas.
Ja, das ist der Vorwurf. Das gab es jetzt gerade, glaube ich, in der Deutschen Welle einen langen Kommentar, wo auch gesagt wird, der strahlt halt nicht Ruhe aus, sondern vor allen Dingen Überheblichkeit. Ja. So nach dem Motto, ich weiß eigentlich schon die
was
Lösung.
Was geht's mich an? Naja, oder, ja, okay. oder zum Beispiel während der Corona-Zeit, ich meine, da ist mir auch, da war ich bei der Tagesschau und habe in der Maske und habe da irgendwie einen O-Ton von ihm gehört, da war die Frage, Es ging um diese ganzen, um die ganzen Geschäfteschließungen und Schulschließungen und so weiter. Und da wurde er gefragt, wie lange kann man das denn durchhalten? Und da machte er wirklich, wir können das lange durchhalten. Wo man auch denkt, Mensch, ja. Und dann stieg er in seinen Dienstwagen und fuhr weg, wo man dachte, das sagt mal der Mutter mit drei Kindern und das hat dann keine Ruhe, sondern hat irgendwas ganz unangenehm, blasiert ist schon der richtige Ausdruck. Er mag gar nicht so sein, wie gesagt. Also ich kann das.
Aber grundsätzlich diese Idee,
die grundsätzlich ist die gut.
Die Idee, die dahinter steckt, ist ja wahrscheinlich dieses Land ist schon. Also das ist schon aufgeregt genug. Die Deutschen sind, sag mal, bevor man jetzt sagt, panisch, aber die Deutschen sind schnell aufgeregt, können sich schnell über Dinge aufregen. Ne?
Ja, das kann man, glaube ich.
Araber und, auch eigentlich. Also, ja, aber dann sträubt man, macht man nicht noch, gibt man dem Affen nicht noch Zucker. Verstehst du, was ich meine?
Ja, wobei ich manchmal mich auch frage, ob das vielleicht auch gerade noch dazu ein Stück weit beiträgt. Dadurch, dass er so unbeteiligt wirkt und sich ja auch extrem zurückhält, also in vielen Debatten ja auch gar nicht stattfindet, was er sich hier sicherlich von Angela Merkel so ein Stück weit auch abgeschaut hat. Mhm. Aber dadurch nehmen natürlich diese ganzen schrillen Töne und Überschriften auch so viel, unwidersprochen so viel Raum ein. Also man öffnet damit, also man macht ja die Arena damit auch auf für alle Schreihälse und für alle apokalyptischen Figuren und Nachrichten und die bestimmen dann den Diskurs und das Besonnen hier ja nicht. Also es findet dann ja nicht statt. Er mag besonnen sein bei sich zu Hause, aber die irgendwie bei Maybrit Illner und bei Anne Will sitzen und die jeden Tag bei Bild und Hamburger Abendblatt die Headlines bestimmen, sind dann eher die Apokalyptiker.
Ne? Nee, oder eben gerade auch nicht, denn was würde passieren? Es kommt ein Apokalyptiker und behauptet irgendwas Abstruses. Und der Kanzler äußert sich dazu. Da denkt man doch, ach guck mal, der würde sich ja nicht äußern, wenn da nicht was dran wäre. Muss er nicht sozusagen genau aufpassen, dass er eben, wie sagt man so schön, nicht über jedes Stöckchen springt, sogar eigentlich am besten gar nicht über ein Stöckchen springt, weil er natürlich wenn er sich zu etwas äußert, er es immer adelt.
Naja gut, die Frage ist ja, also muss man über ein Stöckchen springen oder kann man auch per se irgendwie ein bisschen mehr Duftnote setzen? Also ich muss ja nicht darauf warten, dass mir jemand irgendwie einen Stock hinhält. Ich kann ja auch selber sagen, ich trete mal ein bisschen energischer und forscher auf. Auch da ist mein Beispiel, aber ich glaube, da hat sie sich erschrocken über das, was das ausgelöst hat. Angela Merkel, die ja auch so wahnsinnig trocken immer war. Und ich habe auch da, weiß ich noch, als Volontär diese Reden im Bundestag, als ich mir das anhören müsste, das waren ja Schlafmittel. Also das war ja wirklich, ich sollte da irgendwie einen O-Ton raussuchen. Ich weiß nicht, ich habe diese Reden mir durchgehört und dachte, das ist ja wirklich, also es war ja wirklich keine dolle Rednerin. Ja. Und das war so langweilig alles. Und dann hat sie ja, und es war davor schon vor der Kanzlerschaft, und dann wurde sie auch noch so vorsichtig. Und dann hat sie ja einmal diesen einen Satz gesagt, der irgendwie so ein bisschen emotional war, aber zumindest viele Emotionen ausgelöst hat, wir schaffen das. So. Mit allem, was dann folgte, an Zuspruch, an Widerspruch, an Aufregung, aber da hatte, also das war kein Stöckchen, was man ihr hingehalten hat, sondern sie hat es einfach mal bewusst gesagt und das war ein Statement, ein politisches und es hatte irgendwie, es hatte ja in ihrer ganzen Trockenheit trotzdem was, Es hat was gesetzt, irgendwie eine eigene Marke und ein eigenes Ziel und eine eigene Vision. Und ich fand es trotz dieser ganzen Debatten um diesen Satz und was er bedeutet, gut. Also ich meine, das ist ja auch Politik, mal irgendwie was zu sagen, was klarzustellen, für was zu stehen und nicht einfach die Sachen so teilnahmslos geschehen zu lassen. Also und auch da, das war nicht das Stöckchen, sondern ich überlege mir als Politiker, wie gehe ich jetzt, wie steige ich in eine Situation ein, wie konnotiere ich die, was gebe ich vor? Ich bin ja mein Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und da ist doch irgendwie wahnsinnig wenig, oder?
Ja, aber die Frage ist, was sagt uns das, dass dieses Land, was zu Aufregung neigt, jetzt seit 18 Jahren zwei relativ identische Typen von Politikern an der Spitze hat, weil du hast ja gesagt, es ist ganz lustig, ne? Also die Diagnose ist ja, dieses Land neigt zu Aufgeregtheit bis hin zu Panik. Und dann sagst du, Merkel zuhören ist wie einschlafen. Das ist vielleicht das Beruhigungsmittel, was dieses Land braucht. Weil viele fragen sich ja, wie konnte jemand wie Olaf Scholz, den ja jeder kannte, jeder wusste, dass der so ist, wie konnte der Kanzler werden? Und kann man sagen, das liegt an Fehlern, die die CDU gemacht hat, so. Aber vielleicht ist es genau das, was jemand, der die Ruhe behält, der beruhigend wirkt, dass dann die Masse der Menschen dann doch haben will, weil sie sich weil so jemanden sicher und geborgen fühlt.
Tatsächlich nochmal auch zu dieser Diagnose kommen wollen. Ich würde gar nicht sagen, dass Deutschland aufgeregter ist als andere Länder. Ich glaube nur, die Aufgeregtheit kippt hier schnell in so eine Weltuntergangshaltung.
Okay, so rum.
Also ja. Wenn man sich mal britische Politik anschaut oder in den USA oder auch in Frankreich, Italien, da würde ich nicht sagen, das ist ruhiger. Mhm. Oder auch im Nahen Osten. Da würde ich eher sagen, das ist sogar noch ein Zacken.
Die Diskussion ist aufgeregter, genau. Genau,
die Wortmeldung, auch der Habitus, genau, wie Politiker auftreten. Aber auch in Großbritannien, was ich so ein bisschen, ich habe ja auch da viele, also ich habe Freunde da studiert und so weiter, also ich verfolge das durchaus. Auch da hat man nicht diese Weltuntergangshaltung, ja. Auch das ist irgendwie anders und obwohl da die Politik sicherlich mit so einem britischen Understatement immer noch, aber ja auch echt böse ist und auch von Widersprüchen geprägt ist und auch unversöhnlich teilweise, aber es ist nicht so dieses, es steuert unmittelbar auf den Abgrund zu. So, was wir interessanterweise in der Berichterstattung immer hineinlesen. Also das ist, da merke ich immer den Widerspruch, wenn ich mit britischen Freunden spreche. Ja, es geht ja jetzt, also mit dem Brexit und jetzt bricht ja bald alles zusammen.
Das ist die deutsche Sicht.
Ja, auf wenn die darüber berichten, die sagen, wieso bricht alles zusammen? Ja. Also das ist offenbar, ist das so eine, das bezieht sich nicht nur auf uns, sondern auch wenn wir noch auf andere Länder schauen, dass wir dann, dass diese Untergangshaltung da auch noch rein projizieren. Also das ist.
Du hast recht, das ist übrigens ein guter Punkt, dass wir den anderen Ländern auch immer sozusagen vorwerfen, Vorsicht, ihr seid auf einem völlig falschen Weg unterwegs. Also siehe, und dann, man sah dann ja in Katar, wie die Reaktion war, ne?
Ja.
Bei der Fußball-WM.
Ja, also oder ich hatte an anderer Stelle auch, also das ist ein weites Feld, da muss man auch sicherlich differenzieren, aber ich fand trotzdem, als ich mal so eine Berichterstattung über Spanien vor einiger Zeit im letzten Jahr gesehen habe, wo es um die Trockenheit und so weiter da ging, wo wir drüber berichtet haben und da kam so ein Bauer zu Wort und der sagte, ja, aber das wird auch wieder besser, wo das dann eingebettet wurde in so einen Satz so ungefähr, er weiß noch nicht, was der Klimawandel für ihn bedeutet, wo ich auch dachte, es ist schwierig, also als Deutscher im Grunde zu sagen, der Bauer ist doof in Südspanien, ja. Also das hat mir total aufgestoßen. Also was weiß ein Reporter, eine Reporterin aus Deutschland, also was maßen wir uns an, da über einen Bauern in Andalusien zu sagen, der hat es noch nicht verstanden.
Übrigens, und dann sind wir am interessanten Punkt. Vielleicht stimmt die Diagnose gar nicht, dass es um den psychologischen Zustand des Volkes, der Bevölkerung geht, sondern vielleicht geht's auch um das, und da sind wir nah bei Olaf Scholz, vielleicht geht's um die Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Olaf Scholz sagt nämlich immer gern, wisst ihr was, ihr Journalisten, ihr stellt mir ganz andere Fragen als die Menschen, die ich treffe. Und das, was die Menschen daraus schließen, ist auch ganz anders. Also er sagt, die Menschen in den normalen Gesprächen spitzen nicht so zu und denken nicht bis so zum Ende, sondern die haben schon noch einen Optimismus, die haben andere Fragen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Problem des Journalismus. Wie er in Deutschland gemacht wird.
Ja, was heißt da der Journalismus? Also ich glaube schon, dass ein Spiegelredakteur anders fragt als ein Bildredakteur. Ich kann auch nicht, da also wüsste ich nicht, was heißt, der Journalismus fragt so und so.
Es nein, nehmen wir nicht, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Es gibt irgendeine Kleinigkeit, ne, es gibt irgendjemand, der aus dem Kabinett sagt, wie war denn die Kabinettssitzung? Ja, ging so. Weißt du, und dann kannst du haben, dass plötzlich, das Klima in der Koalition ist zerstört. Also bei uns ist immer gleich das Klima in der Koalition. Wie oft hat man schon gedacht, Scholz hätte eigentlich längst zurücktreten müssen. Die Koalition, also eine der Fragen, wie lange hält diese Koalition? Das ist praktisch, jede Woche fragt irgendeiner, wie lange hält diese Koalition? Und sie hält einfach
wahrscheinlich. Aber bei der letzten ja auch schon so.
Genau.
Das ist ja auch 4 Jahre gefragt.
Sag ich ja, aber das ist ja die Frage immer gleich die Frage, das war's, ne? Die lassen sich scheiden, die trennen sich und so. Das ist ja durch die sozialen Medien, durch das Internet nicht gerade verlangsamt worden, diese Bewegung. Vielleicht ist es auch das.
Ja, eben, wollte ich gerade sagen, weil wir alles lebt es von Aufmerksamkeit, also mehr denn je, ne? Also, und wenn du dann bei Twitter irgendwie für 10 Sekunden in den Trends bist, kriegst du halt irgendwie noch ein paar Klicks, hast ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, wunderbar, ob es dann stimmt oder nicht. Also das ist ja, meine Tabloids, also Yellow Press arbeitet ja mit dem Prinzip ja wesentlich länger. Also Hauptsache kurz mal ein bisschen Aufmerksamkeit, was dran ist, ist so ein bisschen zweit. Also das ist jetzt eine sehr pauschale und sehr plakative Analyse, aber ich glaube zum Teil mag das dazu beitragen, dass man eben noch mehr als früher auch auf Schnelligkeit angeht. Also man möchte der Erste sein und man möchte irgendwie, und auf den Plattformen geht es eben darum, dass du sichtbar bist. So.
Aber das ist doch von Scholz nicht. Ich bin jetzt mal der Scholz-Anwalt, bin ich ja öfter. Dann ist doch von Scholz gar nicht unklug, dieses Spiel nicht mitzuspielen. Und zu sagen, nee, ich mache euer Spiel nicht mit. Ich setze auch darauf, dass auf lange Sicht die Leute erkennen, okay, der ändert nicht permanent seine Meinung, der äußert sich nicht permanent, der springt nicht über jedes Stöckchen, so, der ist zwar ein bisschen dröge und der ist vielleicht auch ein bisschen sehr ruhig, aber was der macht, was er sagt, macht er und was er macht, sagt er.
Also ich bin hier nicht der Scholz-Antagonist, also das muss ich tatsächlich auch sagen. Ich finde, also jetzt habe ich mich sehr, sehr kritisch geäußert, was so die Außendarstellung, Präsentation angeht. Ganz so negativ sehe ich es insgesamt tatsächlich gar nicht. Also ich finde, im Gegensatz zu einigen anderen, die ich kenne jetzt persönlich, sage ich nicht als Tagesschau-Mensch oder so, aber tatsächlich das vorsichtige Umgehen auch im Ukraine-Konflikt, etwas, was mir persönlich eher... Also auf was auch meinem Habitus entspreche. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht jemand, der so dazu neigt, Hals über Kopf, also alle Arsenale aufzumachen und ganz weitreichende Entscheidungen übers Knie zu brechen. Also da zum Beispiel finde ich das vertrauenserweckend oder richtig aus meiner persönlichen Sicht. Also ich bin da gar nicht, dass ich aus meiner Perspektive ein ganz schlechtes Zeugnis ausstellen würde. Aber du eingangs auch gesagt hast, wir sprechen ja so ein bisschen über politische Kommunikation und so weiter. Da sehe ich in der Tat...
Ja. Hattest du was anderes, das ist ja interessant, hattest du was anderes erwartet? Weil das ist ja immer die Diskussion... Nee, genau. Aber ich meine, das wusste man doch. Man wusste doch, dass wenn jetzt Olaf Scholz auf einmal so auftreten würde wie Markus Söder... Man wird es ihm doch nicht abnehmen.
Naja, ich war eher überrascht, dass er auf einmal in diesem Wahlkampf, also ich weiß noch, als er zum Kandidaten ausgerufen wurde, dass ich dachte, oh je, das war's. Ja, man erinnert sich an das, an diesen Prozess des Wahlkampfs um die SPD, den SPD-Vorsitz, wo er auch gnadenlos abgeschmiert ist. Und ich dachte tatsächlich, das wiederholt sich jetzt in Kanzlermanier oder beim Run aufs Kanzleramt. Aber da hat er natürlich profitiert von der noch größeren Schwäche des Gegenkandidaten, ja. Aber auch das.
Aber die politische Kommunikation, die betrifft uns ja immer. Wie schwierig ist es für euch? Du hast es gerade vorhin schon gesagt, du hörst dann eine Merkel-Rede und denkst, ich brauche irgendeinen interessanten O-Ton. Wie schwierig ist es für euch, das zu übersetzen? Dass die Leute auch verstehen, worum es geht.
Ich bin ja tatsächlich jetzt nicht als politischer Korrespondent bei der ARD unterwegs und ich mache auch keine Beiträge.
Also insofern, aber du liest all das vor. Also letztendlich denken die Leute, das muss man noch für Leute erklären, das, was du vorliest, hast du nicht selbst formuliert. Genau. Richtig.
Ja. Also insofern ist diese Aufgabe, die ich eben früher bei Angela Merkel hatte, als ich als Reporter auch tatsächlich unterwegs war und Beiträge machen musste und vor der Schwierigkeit stand, was mache ich jetzt mit dem, was sie da sagt, die habe ich heute nicht. Sondern bin da tatsächlich dann Konsument und Beobachter in erster Linie.
Schwierig, die trotzdem, wenn du dann, wie geht's dir heute, wenn du Olaf Scholz zuhörst? Weil viele sagen ja immer, Mensch, am besten wäre, wenn er mehr kommunizieren würde. Ich glaube, nee, das bringt ja nichts.
Das hat er eine Zeit lang probiert. Ja, genau. Da ist er ja von einer Talkshow die nächste getingelt und das war auch mein Eindruck. Die Einschaltquoten waren ja desaströs, die Leute haben weggeschaltet. Es ist offenbar, es lockt auch keinen an. Also man möchte ihn auch, man muss es gar nicht hören, so gefühlt. Das ist so, nee, dann lieber nicht.
Wie könnte politische Kommunikation anders aussehen? Ein Gegenmodell ist das von Robert Habeck, der die Zweifel mitliefert. Ist das in diesen Phasen, wo viele Leute Zweifel haben, wo viele Leute Ängste haben, ist es besser, wenn Politiker zugeben, ich habe auch Ängste, ich weiß auch gar nicht, wie es weitergeht, so richtig, aber ich gebe mein Bestes?
Also ich glaube, also ich muss mal dazu sagen, das ist jetzt wirklich ich als Konstantin Schreiber.
Absolut, das ist
gucke da drauf. Genau. Also ich spreche hier nicht in meiner Rolle als Sprecher so der Tagesschau. Ich glaube tatsächlich schon, dass kommunikativ, also einfach was das Benutzen von Tools, was die Darstellung angeht, das schon gut ist. Mhm. Ja, also auch diese Nahbarkeit, es ist sehr inszeniert, aber Gott, ich meine... Ich glaube, die Vorstellung, dass Politik nicht inszeniert ist, die ist auch naiv. So, insofern ist eher die Frage, was ist eine gute und eine schlechte Inszenierung? Also es ist eine gute Inszenierung. Aus meiner Sicht hat er ein anderes Problem, dass das Ministerium, das ist, was das absolut Falsche für ihn ist, weil ihm da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen der Hintergrund fehlt. Mhm. So, also ich glaube, er wäre in einem anderen Ministerium, könnte er brillieren, wenn er da noch den Inhalt und den, also tatsächlich die inhaltliche Expertise mitbringen würde, plus die Kommunikation, dann wäre das sehr, sehr gut. Hier merkt man, Wirtschaft ist nicht wirklich sein, das, wo man ihn nachts um zwei wecken kann und zu Zusammenhängen fragen kann und das ist sicher, ja. Aber der Umgang mit den kommunikativen Werkzeugen, der ist sicherlich Der ist sicherlich, ja, so, dass er eben Punkte setzt, was ich sagte. Ne? Genau. Also er bestimmt eine Debatte oder er findet da statt. Und es mag auch ein paar Leute dann vielleicht nicht begeistern, aber meine Güte, das ist ja auch Politik. Also das kann ja, dadurch, dass ich mich wegducke, zu hoffen, dass irgendwie mehr Leute sich nicht stören, finde ich irgendwie eine komische Form von Politik. Also,
das stimmt, aber das kannst du jetzt auch ganz gut beurteilen, auch in deiner Rolle als Tagesschausprecher, nämlich dieses, wenn man weiß, alles, was ich mache, alles, was ich sage und tue, wird da draußen genau registriert. Mir ist es neu aufgefallen, du hast neulich bei irgendeiner Sache mal am Ende deinen Abschied, hast du irgendwie statt schönen Abend, guten Abend gesagt. Oder die Geschichte, einmal hast du keinen Ring getragen und einmal hast du, also das, was ich damit meine ist, wenn man in dieser Rolle ist von Politikerinnen und Politiker oder in einer Rolle, wo dir 10, 12 Millionen Leute zuschauen, dass man ja immer wissen muss, jede einzelne kleinste Regung kann auf einmal eine Diskussion auslösen, was wiederum dazu führt, also ich glaube, ich würde mich auch total zurücknehmen und mir jedes Wort genau überlegen, weil ich kann ja auf einmal einen riesen Shitstorm und was ich was ja, alles haben.
Was? Also da würde ich zum Beispiel sagen, das ist so, das bringt es mit sich.
Okay.
Also das...
Denkst du nicht davor nach, du hast dir doch was gedacht? Also einmal statt, du sagst normalerweise immer, jetzt sagst du.
Ja, also es stand im Teleprompter, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Ja.
Und die Sendung war halt so düster, dass ich gesagt habe, das ist ja zynisch. Ja. Also jetzt hier nach 15 Minuten Tod und Verderben zu sagen, jetzt einmal einen schönen Abend. Ja. Habe ich dann spontan gesagt, einen guten Abend. Und das haben auch einige bemerkt. Und wir haben in der Konferenz drüber geredet und so weiter. Aber auch das ist. Also was heißt ein Vorwurf, aber da fehlt mir doch tatsächlich ein Stück weit das Verständnis, weil ich sagen würde, da muss man es ja nicht machen. Also wenn mich das stört, keiner zwingt mich da, mich hinzustellen und keiner zwingt mich auch Politiker zu sein. Also wenn ich damit nicht umgehen kann, dass das, was ich sage, auch irgendwie eine Form von Reaktion auslöst, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, ja.
Aber du erlebst es ja auch, dieses, wenn man dann immer unterwegs ist und jeder einen erkennt. Und man sich bei, es geht ja nicht nur darum, dass man Dinge Sachen machen muss, wenn die Kamera läuft, sondern auch sonst wie kann man ja bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen.
Also, ja, oder das nicht machen.
Oder aber sollte man damit vielleicht
leben,
das, genau.
Also, ja, gut. Ich habe jetzt vorher auch keine illegalen Sachen
gemacht. Ich rede jetzt so, ich weiß es ein bisschen.
Oder betrunken nachts irgendwo rumspringen.
Ganz einfach, ich musste einmal lachen, als Olaf Scholz hat dann einen Schneeball geformt bei irgendeiner, hat den Schneeball so geworfen. Einfach ins Leere. Das wurde dann gefilmt, überall gab es das. Und dann wurde wirklich bei der nächsten Pressekonferenz, wem hätten Sie denn diesen Schneeball am liebsten ins Gesicht geworfen, Herr Bundeskanzler? Und sag mal so, du könntest jetzt nicht, wenn du bist auf einer Fahrt nach, keine Ahnung, an die Ostsee und musst mal ganz dringend, wirst du wahrscheinlich niemals rechts ranhalten und am Straßenrand Dinge machen, weil irgendeiner kommt, so der Schreiber filmt das so, ne, und Tagesschausprecher pinkelt am Straßenrand. Ich weiß es nicht. Aber dieses Gefühl, dass ständig alle gucken, was du machst, führt das nicht automatisch dazu, dass man sich natürlich verändert und bestimmte Sachen nicht mehr macht? Du natürlich jetzt andere als zum Beispiel ein Olaf Scholz oder Robert Habeck.
Also es ist sicherlich so, dass das so eine andere Aufmerksamkeit alles bekommt. Aber ich würde auch immer sagen, ein Problem wird es dadurch, dass man es zum Problem macht. Also wenn ich irgendwie... Also ich weder habe ich es jetzt gemacht, noch habe ich es, aber wenn ich, selbst wenn ich an den Straßenrand pinkelt, also das ist jetzt hier nicht irgendwie unmenschlich oder
nein,
so.
Natürlich.
Also das, deswegen sage ich, ich glaube, das, wenn ich die ganze Zeit da in Angst vorlebe, was passiert, wenn, dann mache ich es zum Problem. Aber ansonsten, ich würde mal sagen, das ist eine Frage, wie ich selber damit umgehe.
Und ob man natürlich auch ein bisschen, das hast du ja geschickt gemacht, was heißt geschickt gemacht, aber lustig gemacht mit dem Ehering. Die Frage ist, wie man dann darauf antwortet, ob man das dann ernst nimmt oder auch manchmal ein bisschen lustig darüber dann sagt, wie es ist.
Ja, also...
Aber das ist ja, Humor in der deutschen Politik, glaube ich, funktioniert gar nicht, oder? Gibt es irgendeinen, wo ich gerade, wie leg gerade, gibt es... Wolfgang Kubicki ist manchmal ganz witzig, aber vielleicht ist es auch ungewollt.
Ja, es ist jetzt, ja... Nee, also witzig, weiß ich.
Also
mein Humor ist es zumindest jetzt.
Humor funktioniert nicht. Wir müssen, weil diese Woche ja der Flüchtlingsgipfel ist und du ja auch dich viel in deinem Leben vor der Tagesschau mit Flüchtlingen beschäftigt hast, mit den Regionen, wo Menschen kommen. Syrien, hast in Syrien gelebt und gearbeitet, richtig?
Genau.
Wie siehst du das jetzt? Wie siehst du den Blick auf die Entwicklung der Flüchtlingsströme, auf die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland im Moment?
Also, wie sehe ich das? Also, Ich würde mal sagen, seit 2015 hat sich ja jetzt nicht irgendwie so grundlegend irgendwie viel, also ne, Stichwort europäische Einigung in puncto Außengrenzen und Flüchtlingsverteilung und so weiter. Insofern, ich nehme das gar nicht als etwas jetzt ganz plötzlich wieder Neues.
Nee, aber das Interessante ist ja die
Kontinuum von politischer, von politischem Stillstand. Und wenn man jetzt irgendwie konkret in Deutschland schaut mit der Unterstützung von Kommunen und so weiter, also die eine Frage ist ja, wie ist das jetzt mit der finanziellen Geschichte und mit der Organisation und mit der Lastenverteilung? Das andere ist Steuerung von Zuwanderung. Ich finde den Begriff schon absurd, weil ich glaube, da lässt sich irgendwie tatsächlich wahnsinnig wenig steuern, so wie die Rahmenbedingungen jetzt gerade sind.
Interessant ist ja, dass 2015 ein Riesenaufschrei war, ne? Als sie so und die jetzt ja aktuell ist dieser Aufschrei gar nicht so, ne? Also die panische Reaktion der Deutschen, was die Flüchtlingsfrage anbelangt, ist auf jeden Fall jetzt nicht so im Mittelpunkt, wie sie 2015 war.
Ja, aber auch medial. Da glaube ich wirklich tatsächlich, dass wir vor allem als Medien, also damals auch auf eine gewisse, da würde ich auch fast wieder sagen, Hysterie aufgesprungen sind. Es gab ja nichts anderes mehr. Das war ja wie Corona im Grunde, nur mit anderem Inhalt. Also das war ja auch extrem und ich glaube auch tatsächlich eine extreme Form der medialen Betrachtung. Jetzt ist es halt ganz anders. Ich glaube schon, dass es an vielen Stellen ganz erhebliche Herausforderungen gibt, um es mal so zu benennen, die aber medial vielleicht gar nicht unbedingt so gespiegelt werden. Also ob das jetzt Schulen sind, ob das, also punktuell, wenn es dann wirklich eskaliert, wieder in Mecklenburg-Vorpommern, als in diesem Ort nochmal genauso viele Flüchtlinge angesiedelt werden sollten und da diese Landratsversammlung oder was das war, gesprengt wurde oder belagert wurde, dann ja, aber sehr punktuell, aber ich glaube tatsächlich so on the ground, wenn man so möchte, vor Ort in vielen Kommunen ist das, ist das nicht anders als 2015, ja. Also da wiederholt sich das zum Teil mit Unterbringungsfragen, mit Beschulungsfragen, auch mit Versorgung, also ärztliche Versorgung und so weiter, gerade schon ein ganzes Stück weit. Nur wir gucken vielleicht nicht so groß hin.
Ja. Wir guckten jetzt vergangene Woche nach Kenia. Der Bundeskanzler war in Afrika. Auch in Afrika kennst du dich ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob du da eine Einschätzung geben kannst. Da gibt es jetzt so viele Kommentatoren, die sagen, ist richtig natürlich nach Kenia zu fahren, aber Vorsicht, da ist Deutschland auch spät dran. Da spielt in Afrika China eine ganz andere Rolle. Wie ist der Blick von Afrika aus gewesen, damals aus deiner Erfahrung, auf Deutschland? Und wie ist der heute? Kannst du das sagen?
Also ich war, ich habe 2007 bis 2009 in Dubai gewohnt und derzeit wahnsinnig viel auch aus Nordafrika, Nordostafrika berichtet, sehr intensiv. Ich war auch mal in Kenia, ich war auf den Komoren, Somalia, Sudan, Tschad, Mauretanien, also ne, das war so das Berichtsgebiet, was ich damals mit umfasst habe. Also es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Aus meiner Erfahrung war es schon so, dass natürlich so die ehemaligen Kolonialmächte die wesentlich größere Bindungskraft hatten und auch Bezugsgröße waren, ob das jetzt in Somalia tatsächlich noch Italien auch war oder und in Äthiopien oder England und Frankreich, also Deutschland. Ich meine, das ist ein sensibles Thema, aber ich habe damals nicht den Eindruck gehabt, dass in den afrikanischen Ländern, in denen ich war, Deutschland als große ehemalige Kolonialmacht wahrgenommen wurde. Also und das muss man ja schon auch kontextualisieren, dass sowohl was die zeitliche Dimension als auch die geografische Dimension anging, die deutsche Kolonialzeit doch vergleichsweise überschaubar war. Also die Prägung auf dem afrikanischen Kontinent insgesamt war doch, glaube ich, wesentlich maßgeblicher beeinflusst durch Portugal, Belgien, Großbritannien, Frankreich.
Was aber jetzt auch ein Vorteil sein kann, wenn man jetzt partnerschaftlich, so wie Scholz das mit Kenia machen wollte.
Ja, absolut. Also wo ich das weiß, tatsächlich, weil ich das ein bisschen verfolgt habe und auch mit einigen Leuten drüber gesprochen habe, ist zum Beispiel Angola. Mhm. Jahrelang durch den Bürgerkrieg, also lange Zeit gebeutelt und inzwischen eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt mit gewaltigen Ölvorkommen. Ehemals portugiesisch Angola, also Teil des portugiesischen Kolonialreichs. Bis heute spricht man da portugiesisch. Da leben, ich glaube inzwischen wieder 250.000 Portugiesen in dem Land. Ja, also da gibt's eine Rückbewegung, also damals auch ein großes muss man sagen, war ein großer Anteil der Menschen, die in Angola lebten, tatsächlich auch Portugiesen. Es war richtig kolonisiert, was es ja in deutschen, bis auf Namibia, deutschen Gebieten nie so gegeben hat, dass wirklich in großer Zahl Menschen ausgewandert sind. Die sind dann geflohen nach der Unabhängigkeit und kommen jetzt zurück, weil die wirtschaftlichen Möglichkeiten da so gut sind. Auch viele Brasilianer sprechen auch Portugiesisch, die nach Angola kommen. Luanda, die Hauptstadt, eine der teuersten Städte der Welt inzwischen für Ausländer, was Immobilienpreise, Lebenshaltungskosten und so weiter angeht. Sicherlich auch mit ganz schwierigen Rahmenbedingungen, Korruption und Vetternwirtschaft und auch die Menschenrechtssituation irgendwie ganz, ganz schwierig. Aber da gibt es das, ich glaube, in besonderem Maße, eben mit diesem Aufschwung nach dem Krieg, mit diesen großen Ressourcen, gerade Öl, Gold und so weiter, dass Portugal da und portugiesische Unternehmen in großer Weise von profitieren. Natürlich auch durch die sprachliche Nähe und so weiter. Also da weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt mir da Angola anschaue und jetzt kommen da so ein paar Deutsche, die wollen da was machen.
Schwierig.
Ja, ich meine, klar.
Und die Chinesen sind halt auch in vielen, also hat man in Kenia geschrieben, dann, dass diese, ich glaube, ich habe in der Tagesschau sogar, dass diese Schnellstraße, auf der Olaf Scholz zu dem kenianischen Präsidenten fuhr, die war von den Chinesen gebaut worden. Und die Kenianer leiden jetzt darunter, dass sie halt das abbezahlen müssen.
Naja. Ich weiß aus dem Sudan, wo ich damals war, in Khartoum, da fuhr man dann auch über neue Straßen und Brücken. Da hieß es, na, wo kommt die Brücke her von den Chinesen? Wo kommt das Hotel her von den Chinesen? Und überall waren chinesische Restaurants damals. Das war auch ganz spannend. Also man konnte entweder arabisch essen oder chinesisch. Also da ist mir das besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben. Und auch Sudan, ja, ein Land, jetzt gerade versinkt es ein bisschen im Chaos. Aber eigentlich ja auch ein Land mit vielen Rohstoffen, wo die Chinesen damals schon ganz massiv waren.
Die waren schon damals,
hatte ich gesagt. Die waren damals ganz massiv im Sudan, ja. Also waren auch keine Briten, keine Franzosen und niemand. Das waren die Chinesen damals, ja.
Konstantin, wir sind fast am Ende. Du musst natürlich noch sagen, du hast einen Roman geschrieben, du hast ein Interviewbuch mit Dagmar Berghoff geschrieben. Jetzt es ist schon ein Sachbuch, aber es ist irgendwie so eine Mischung. Was kommt als nächstes?
Kann man das verschiedene schon? Sachen. Nee, ich kann tatsächlich, also es gibt so zwei, drei neue Buchprojekte, ich bin noch bei Glück im Unglück. Also ich mache so viele Lesereisen jetzt gerade. Es gibt eine Aufführung in der Elbphilharmonie am 9. Juni, die wir sehr intensiv vorbereiten müssen, wo ich Klavier spiele, das muss ich irgendwie üben, wo es Talk gibt,
Du kannst aber Klavier spielen oder kannst du nicht Klavier spielen?
Doch. Ja, natürlich,
ja. Weil sowas muss irgendwie üben. Es gibt ja auch welche, die dann einfach sich das mal ranschaffen. Nee, das geht nicht.
Ja, aber ich glaube, selbst ein Pianist, also der ein Repertoire hat, der...
Nee, mir ging es darum, ob du wirklich richtig Klavier spielen kannst, genau. Also du lernst jetzt nicht Klavier spielen für die Elbphilharmonie.
Nein, das meinte ich nicht. Nein, nein, aber ich muss mir noch ein bisschen da was heißt zurechtlegen, aber ich muss eben noch ein bisschen üben, so damit ich das da auch schön vorspielen kann. Und das nimmt mich gerade so in Beschlag, dass ich beim Verlag eher gerade darum bitten muss, ob ich ein paar Monate mehr Zeit für die nächsten Sachen kriege, weil im Moment bin ich noch voll bei dem. Also, und die Resonanz, das muss ich auch sagen, weil einige der Bücher waren ja durchaus auch, wie soll man sagen, kritisch besprochen oder haben sehr viel Kraft gebunden, dadurch, dass es so unterschiedliche Stimmen dazu gab. Ich finde es gerade ganz, ganz erfreulich und auch ganz toll, dass es so unisono eigentlich ganz positiv ist und auch die Reisen und die Begegnungen so, also das bestärkt mich darin, was ich auch sagte, so in meinem Umfeld, die ganzen Leute, die sagen, sie möchten eigentlich gar nicht sich so schlecht fühlen und überlegen auch, wie gehen sie mit den schlechten Nachrichten um. Also das scheint tatsächlich doch, also irgendwie hat es einen Nerv getroffen und da habe ich gerade noch so viel Arbeit, dass andere Dinge noch ein bisschen Zeit brauchen.
Wenn du eine Biografie schreiben müsstest über einen Politiker, welcher Politiker wäre das? Oder sagst du, eine Biografie, mache ich schon nicht, Politiker? Nee. Gibt's einen, den du gerne mal so ein Jahr begleiten würdest und dann ein Buch über ihn schreiben
würdest? Also der muss auch noch leben.
geht auch.
Das hängt ja noch mehr an.
Kann auf der ganzen Welt ja auch sein.
Ja, Deutschland würde ich da jetzt gar nicht suchen. Also das, ein lebender Politiker, den ich mal begleiten würde. Naja, da fällt mir tatsächlich als erstes Putin ein.
Tatsächlich, okay, ja.
Das ist ja irgendwie so...
Hast du ihn mal getroffen irgendwie? Nee.
Also, das ist eine gruselige Gestalt, aber ich finde, gerade deswegen vielleicht. Und man hört so viel... von Palästen und Doppelgängern und Bunkern und ich frage mich da manchmal, was daran ist, was stimmt und was ist auch tatsächlich so eine raunende Vermutung und Ja, das wäre so die Faszination des Bösen sozusagen, die mich da... Ja, das finde ich tatsächlich irgendwie ganz, ganz
interessant. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, in der nächsten Woche, und das passt denn ja auch gut zusammen, ist der erste Chefredakteur der Tagesschau, aber als erster Chefredakteur der Tagesschau in diesem Podcast. Und dann werden wir weitersprechen, vielleicht auch in 2 Wochen. Ich gucke nochmal genau nach. Dann werden wir weitersprechen über Olaf Scholz und die Ampelkoalition. Vielen Dank.
Danke.
Podcast von Funke.